Literaturkabinett. Die Sommerserie. Mit Larissa Niesen und Sarah Malberg.
Hallo ihr Lieben, ich bin Sarah. Der Sommer ist zurück und damit die Sommerserie. Heute geht es um den Vormärz, der ziemlich parallel zum zuletzt besprochenen Biedermeier stattfand, aber eigentlich sein komplettes Gegenteil war. Wir starten rein, los geht's. Vormärz und Biedermeier zählen zum Realismus, da sie weder Ideale in den Fokus stellen, wie beispielsweise die Klassik, noch Träume, wie die Romantik. Stattdessen geht es um die wirkliche Welt, um ihre Ausprägungen und vor allem im Vormärz auch um ihre Probleme. Teile der Forschung sehen den Wiener Kongress 1815 als Beginn des Vormärzes an. Für die meisten begann er jedoch erst 1830 mit der Julirevolution in Frankreich. Nach Napoleons Sturz schaffte es das französische Königshaus Bourbon nämlich kurz wieder an die Macht zu kommen. Erst regierte Ludwig der 18., dann sein Bruder Karl der 10. Dieser wurde im Juli 1830 vom Volk gestürzt und durch den sogenannten Bürgerkönig Louis-Philippe ersetzt. Damit hatte Frankreich noch keine Demokratie, aber eine liberalere Monarchie. Zur gleichen Zeit prägte Deutschland vor allem die sich rasant ausbreitende Industrialisierung. Die Folgen waren schlechte Arbeitsbedingungen in den Fabriken, Maschinen, die den Menschen ihre Arbeit nahmen, dadurch Hunger und Not. Pauperismus wurde das genannt. Dazu kamen mehr großstädtische Wohnverhältnisse und ein dadurch verändertes Verhältnis zur Natur. So lässt sich der realistischere und weniger verträumte Zugang zur Literatur vielleicht erklären. Auch der Buchmarkt veränderte sich. Er wurde kapitalistischer und das Phänomen der Massenliteratur kam auf. In dieser Zeit gründete sich auch die Autorengruppe Junges Deutschland. Diese verlangte eine politische Literaturströmung, die auf Freiheit und demokratische Werte fußte. Romantik und Klassik war ihnen zu unpolitisch, zu moralisch, zu religiös, alles sollte anders werden. Vertreter waren Heinrich Laube, Theodor Mundt, Karl Gutzkow, Ludolf Wienberg oder Ludwig Börne. Ihr Schreiben wurde 1835 mit einem Beschluss des Bundestags verboten. Das war übrigens nicht der vom Volk gewählte Bundestag, den wir heute haben. Demokratie gab es ja noch nicht. Es war ein Bundestag der Fürsten, die per Erbrecht entscheiden durften. Und das wollten sie natürlich weiterhin. Daher galt jede Demokratiebewegung als staatsgefährdend. Stilistisch prägend waren beim jungen Deutschland vor allem der Brief, der Reisebericht und das Tagebuch. Ist ja vor dem Hintergrund eines Verbots auch irgendwie logisch, dass privatere Textformen gewählt wurden. Auch die sogenannte Tendenzdichtung kam auf. Diese nutzte Lyrik als Propaganda. Der politische Inhalt war wichtiger als der literarische Wert. Das ist übrigens der Grund, warum Heinrich Heine und Georg Büchner sich beide nicht zum jungen Deutschland zählen wollten. Sie sahen die Literatur verkümmern unter der politischen Tendenz. Doch auch ihre Literatur war sehr politisch. Heine gehörte zu den Autoren, deren Arbeit vom Bundestag verboten wurde. Vielleicht hing das auch mit seiner jüdischen Herkunft zusammen. Büchner schuf mit Woyzeck den ersten proletarischen Helden der Literaturgeschichte und verfasste das Flugblatt Hessischer Landbote, worin er unter anderem schrieb:
Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag. Das Leben des Bauern ist ein langer Werktag.
Er hoffte auf einen Bauernaufstand, der jedoch ausblieb. Das hing vielleicht damit zusammen, dass viele BäuerInnen damals analphabetisch waren und seine Pamphlete schlicht nicht lesen konnten. Das kann passieren, wenn man sich für Minderheiten einsetzt, ohne sie zu fragen, was sie denn brauchen und was ihre Lebensrealität ist. Büchner lernte das auf die harte Tour und musste untertauchen. Ihm drohten 10 Jahre Gefängnis. Auch Heine ging wegen seines Publikationsverbots ins Exil nach Paris. Dort verfasste er Deutschland ein Wintermärchen.
Im traurigen Monat November war's. Die Tage wurden trüber. Der Wind riss von den Bäumen das Laub. Da reiste ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlt ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar, die Augen begannen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute.
Revolutionisten des Vormärz fühlten einen starken Patriotismus. In ihrem Ringen um Demokratie kam auch erstmals die deutsche Flagge auf, die das Land heute noch hat. Die Schwärze symbolisierte die Hoffnungslosigkeit der Knechtschaft, Rot das Blut des Aufstandes und Gold die Zukunft. Auch Autorinnen führten diesen politischen Kampf mit. Die Gruppe Junges Deutschland war rein männlich, aber auch Texte Bettina von Arnims wurden stellenweise verboten, auch wenn sie heute hauptsächlich als Dichterin der Romantik gilt. Therese von Bacharach schrieb für Pariser Zeitungen Feuilletons, so hießen damals literarisch unterhaltsame Artikel einer Zeitung. Feuilletons gelten heute auch noch als typische Form des Vormärz. Die Schriftstellerin Fanny Lewald setzte sich zeitlebens für eine Abschaffung der Zwangsehe und des Scheidungsverbotes ein. Und die Frauenrechtlerin Louise Aston schrieb feministische Romane, rauchte, trug Männerkleidung und lebte polygam.
Freiem Leben, freiem Lieben bin ich immer treu geblieben.
Fast unnötig zu sagen, dass die Schriftstellerinnen kräftigen Gegenwind bekamen. Der Literaturhistoriker Julian Schmidt sah die Frau als nicht in der Lage an, sich vernünftig politisch zu äußern. Ihre Rolle sei im Haus, am Herd, sprich im literarischen Biedermeier. Man kennt's. Anzumerken sei daher, dass heute viele Menschen wissen, wer Bettina von Arnim war und kaum jemand, wer Julian Schmidt gewesen sein soll. Der Vormärz gilt als Beginn der feministischen Bewegungen in Deutschland. Es entstanden erste Frauenvereine und Zeitschriften. Es zeigt sich also, der Wunsch nach einer Demokratie ging quer durch die Gesellschaft und hatte ihren Höhepunkt in der sogenannten Märzrevolution. Die Armut nahm in den Jahren nach 1815 nämlich immer weiter zu. Und 1848 passierte dann wieder etwas in Frankreich. Die Februarrevolution fand statt. Das französische Volk hatte endgültig genug von Monarchie und stürzte den Bürgerkönig. Es entstand eine provisorische sozialistische Republik. Das hatte eine unglaubliche Sogwirkung auf Deutschland. Das Volk begehrte auf und zwang den preußischen König dazu, eine Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche zu ermöglichen. Diese fand auch statt. Heute kann man kritisieren, dass sie ziemlich homogen war. Frauen waren vom Parlament ausgeschlossen, die Unterschicht repräsentierten ein einziger Bauer und vier Handwerker. Extrem viele weiße Männer der Bildungselite saßen dafür mit am Tisch, unter ihnen auch Jakob Grimm. Sie alle schrieben an einer Verfassung, die unter anderem das Männerwahlrecht einführen wollte. Für privilegiertere Frauen mit Großgrundbesitz war das ein Rückschritt, hatten sie doch vorher zumindest ein bisschen Mitspracherecht gehabt. Frauen verfolgten das Geschehen von den Bänken der Paulskirche aus. Damengalerie wurde der für Frauen reservierte Bereich genannt. Die Bürgerin Clotilde Koch-Gontard wandelte ihre Teestube kurzum in einen politischen Salon um. Hausfrauen politisierten den privaten Bereich, nähten Deutschlandflaggen, organisierten und hielten Reden. Eine endgültige Verfassungsgebung und Demokratisierung Deutschlands misslang jedoch. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV., den die Versammlung zum Kaiser der Deutschen gewählt hatte und damit zum Oberhaupt des neuen Nationalstaates, weigerte sich gegen die Ernennung. Er wolle keine Schweinekrone tragen, sagte er, an der Ludergeruch der Revolution hänge. Und vor allem passten ihm wahrscheinlich die Abschaffungen von Adelsprivilegien nicht. Der Aufstand war vorbei und somit die erste wirklich politische Literaturepoche. Viele RevolutionistInnen flohen ins Ausland. Diese Märzrevolution im Jahre 1848 sollte später den politischen Bewegungen davor den Namen Vormärz geben.